Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Ein Museum ist für den Italiener Andrea Lissoni ein Platz, auf dem Menschen auf lauter Dinge stoßen sollten, mit denen sie nicht rechnen. Wir sprechen gleich über die Wahl Lissonis zum neuen Direktor des Hauses der Kunst in München. Ingo Maurer kreierte 5 Jahrzehnte lang hellleuchtende, ungewöhnlich geformte Lampen. Warum? Das war eine klare Sache für den mit 87 Jahren verstorbenen Lichtkünstler.
Viele Leute merken nicht, dass sie sich unglücklich fühlen, wenn sie eine blöde Funzel zu Hause haben.
Die Inthronisierung des 126. japanischen Kaisers ist ein Weltspektakel. Mit einem Japanologen schauen wir auf die exotisch anmutenden Rituale, die die älteste Erbmonarchie vollzieht. Andrea Lissoni, Kunsthistoriker und Kunstmanager, ist derzeit noch in der Tate Modern in London engagiert und als einer von 5 Hauptkuratoren zuständig für die internationale Kunst mit Schwerpunktfilm. Ab heute wissen wir, dass der 49 Jahre alte Mailänder zum Direktor des Hauses der Kunst in München gewählt wurde. Vor 12 Jahren führten ihn Recherchen für seine Doktorarbeit dorthin und während seines Aufenthaltes machte Andrea Lissoni eine Grunderfahrung.
München und Haus der Kunst sind ein bisschen mein Herz. Ich dachte nicht eigentlich zurückkommen. Was habe ich denn gelernt, wenn ich vor 12 Jahren gekommen bin? Ich glaube, ich habe gelernt, nicht Angst, der großen Skala zu haben.
Also Angst, in großen Kunsttankern zu arbeiten, die hat Andrea Lissoni in München verloren und nun kehrt er zurück. Im Frühjahr 2020 übernimmt er ein Zentrum für zeitgenössische Kunst, das noch arge Finanzdefizite abtragen muss und auch die Belegschaft muss sich wegen verschiedener Vorfälle neu sortieren. Bice Kuriger ist die Vorsitzende des Expertenrates, der bei der Suche nach einem Nachfolger für den im März verstorbenen Okwoy Enwesor mitgewirkt hat. Guten Abend, Frau Kuriger.
Guten Abend.
Freuen Sie sich über die Entscheidung für Andrea Lissoni?
Ja, ich freue mich für ihn und für das Haus, für München und für die Kunstwelt.
Warum ist er der geeignete Leiter?
Er hat uns alle überzeugt, erstens mit seiner ruhigen Art, mit seiner Vorstellung auch von Führung als Teamarbeit und mit seinem vorwärtsdenkenden Programm, mit seiner Sensibilität für Geschehnisse eben zu extrapolieren, auch in die Zukunft. Ich glaube, es ist jemand, der fähig sein wird, fast seismografisch auf Geschehnisse zu reagieren. Und das tut dem Haus gut. Es ist ein Haus, das immer schon der Aktualität verpflichtet war. Es muss keine Sammlung pflegen, es ist kein Museum. Ich glaube, heute sind wir in einer Zeit des Umbruchs und das ist, glaube ich, jemand, der das in aller Ruhe angehen kann.
Kennen Sie Andrea Lissoni auch persönlich?
Ich habe ihn mehrmals einfach bei Kunstereignissen gesehen. Ich weiß, was er gemacht hat. Ich habe selber immer wieder die Tate besucht oder ich kenne dieses Hangar Bicocca, was er geleitet hat in Mailand. Ein riesiges Haus und ein großes Publikumshaus. Das hat uns auch überzeugt, dass jemand kommt, der eben von 2 Institutionen, die wirklich mit avanciertester Kunst zu tun haben, aber gleichzeitig eben breites Publikum ansprechen. Das ist doch eine gute Auszeichnung, wenn jemand daherkommt.
Klingt ganz so, als wäre Offenheit ein Wesensmerkmal der Persönlichkeit von Andrea Lissoni.
Ich glaube, Offenheit ist richtig. Ich habe das heute auch betont. Er hat einen Hang zur Poesie. Das hat uns auch gefallen und hat vom Einstimmen geredet, also wie von einem Musikinstrument. Ich glaube, Offenheit, Sensibilität, Intuition ist in diesem Beruf sicher sehr, eine sehr gute Voraussetzung.
Bei der Wahl, Frau Kuriger, hat ja bestimmt die Überlegung eine Rolle gespielt, dass man jemanden braucht, der nicht nur für die internationale Ausstrahlung des Hauses etwas tun kann, sondern auch für die Stadt München. Was sollte das oder was könnte das sein?
Erstens mal ist es toll, dass er Deutsch kann. Er hat noch ein bisschen Mühe, manchmal reinzukommen. Das ist seine Kindheitssprache. Ich bin sicher, dass in 6 Monaten ist es überhaupt vollkommen da. Die Voraussetzungen in München, sein Publikum zu finden, finde ich gegeben, auch in seinem Wunsch, auch mit neuen Medien, mit einer ganz auf das 21. Jahrhundert hin gedachte Kunstproduktion zu arbeiten und zu experimentieren. Und wenn jemand sich das zutraut, dann finde ich das wichtig, dass man jemanden auch vertraut.
Noch ist der italienische Kunsthistoriker Andrea Lissoni in der Tate Modern in London. Im Frühjahr kommt er nach München als künstlerischer Leiter im Haus der Kunst. Über die Entscheidung für ihn habe ich mit Bice Kuriger gesprochen. Dass Andrea Lissoni der Richtige ist, findet auch Tobias Krone, Landeskorrespondent des Deutschlandfunk in Bayern.
Er ist ein Mann mit großem Netzwerk in der Kunstwelt, mit feinem Witz und mit einer leisen Stimme. Mit diesen Eigenschaften ist Andrea Lissoni bestens geeignet, das Münchner Haus der Kunst zu leiten. Der Italiener beherbergt gegenwärtig als Chefkurator der Tate Modern noch solche Größen wie den Lichtkünstler Olafur Eliasson. Er besitzt die Kragenweite, um künftig auch die Stars der Gegenwartskunst in den Münchner Nazibau zu lotsen. Hitlers einstiges Vorzeigemuseum hat inzwischen längst einen weltweiten Ruf als Tempel der postkolonialen Avantgarde. Sein einstiger Leiter Chris Derken widmete dem chinesischen Künstler Ai Weiwei seine erste große Werkschau im Westen. Das sind so die Maße, mit denen es Andrea Lissoni in München zu tun hat. Er wird sie mit seiner Londoner Vorerfahrung bestens zu füllen verstehen. Doch wichtiger noch als seine fachliche Eignung ist die Ruhe, die Lissoni ausstrahlt. Er wolle, so ist zu hören, vor größeren Programmankündigungen erst einmal mit dem Team sprechen. Die Kuratoren sind jung und hoch motiviert und haben nach dem Tod des Vorgängers Ukwe Invesor den Laden mit einigem Improvisationstalent am Laufen gehalten. Die letzten 2 Klammern Jahre haben gezeigt, wie fragil eine Institution mit großem Renommee sein kann, wenn schlicht das Geld fehlt. Das Haus der Kunst braucht keinen realitätsfremden Fürsten, wie zuvor der visionäre, aber kommunikationsresistente Ukwe Invesor. Er führte das Museum bis an den Rand des finanziellen Ruins. Der damalige bayerische Kultusminister Ludwig Spänle und ein einstiger bayerischer Finanzminister namens Markus Söder ließen ihn gewähren und ein finanzielles Chaos anrichten. Andrea Lissoni dagegen kommt aus dem pragmatischen England. Neben dem italienischen Esprit bringt er auch unternehmerische Qualitäten mit. Selten war das so wichtig wie jetzt. Auffällig bei seiner ersten Münchner Pressekonferenz ist Lissonis unprätentiöse Art. Und auch die kann man auf dem Posten brauchen. Möglicherweise wird das Haus der Kunst in einigen Jahren zur Hälfte eine Baustelle sein. Vorausgesetzt, die bayerische Landespolitik treibt nach Jahrzehnten endlich die Generalsanierung voran. Die Größen der Kunstwelt in dieser Zeit während des Umbaus noch in sein Museum zu bekommen, das wird ihm neben Kreativität sicherlich auch einiges an Humor abverlangen.
Meint Tobias Krone, unser Landeskorrespondent in Bayern. Schlechtes Licht macht unglücklich. Davon war Ingo Maurer überzeugt und er hat dafür gesorgt, dass weder er noch seine Kunden Grund hatten, über mangelnde Beleuchtung zu klagen. Kleiderbügel und Teesiebe, Zahnpastatuben, Zettel, Gänsefedern. Er konnte so ziemlich alles gebrauchen, um Glühbirnen mit Vorgefundenem zu verdrahten und schaffte so herrliche Lampen oder Arrangements im öffentlichen Raum. Heute haben wir erfahren, dass der vielfach ausgezeichnete Lichtkünstler Ingo Maurer am Montag mit 87 Jahren gestorben ist. Angelika Nollert leitet die größte Designsammlung der Welt in München und sie ist gerade damit beschäftigt, eine Ingo Maurer gewidmete Retrospektive fertigzustellen. Guten Abend, Frau Nollert.
Ja, guten Abend, Frau Brinkmann.
Die Nachricht vom Tod hat Sie sicherlich überrascht. Was verlieren wir mit Ingo Maurer?
Ja, ich glaube, sagen zu dürfen, Ingo Maurer ist einer der ganz, ganz großen Persönlichkeiten des Lichts, der Lichtgestaltung. Und er hat über Jahrzehnte, über 50 Jahre, hat er eigentlich die Szene des Lichts aufgerüttelt. Er hat sehr viele neue Dinge geschaffen, immer innovativ, immer bemüht, auch das Licht in einer Qualität für den Menschen hinzubekommen, um im Grunde in einem ganz philanthropischen Sinne den Menschen glücklich zu machen durch seine Lichtgestaltung.
Die Tischleuchte Balb zum Beispiel, eine nackte Glühbirne, die in einer größeren aufrechtstehenden Glühbirne steckt, 1966 entworfen, hat ja Designgeschichte geschrieben. Er hat Lichtquellen nicht versteckt, oder?
Also dieses Beispiel, welches Sie genannt haben, ist wirklich ein sehr radikaler Entwurf, mit dem er eigentlich erstmal groß in die Öffentlichkeit getreten ist. Also man kann sagen, das ist, wenn man so will, sein Beginn. Ingo Maurer hat die Glühbirne genommen und hat um die Glühbirne, also die Lichtquelle, eine Form der Lampe geschaffen, die identisch ist mit dieser Glühbirne. Deswegen heißt die Lampe auch Balb. Also die Lampe selbst ist in der Form einer Glühbirne das Gehäuse einer Lichtquelle durch eine Glühbirne. Und diese Doppelung, die aber auch im Kontext, wenn man so will, was war da los? Da war die Pop-Art gerade aktuell. Und Ingo Maurer hat wie viele Pop-Art-Künstler einfach den Maßstab vergrößert. Und dieser Entwurf so einfach, eigentlich im Gedanken, so radikal. Früher wurden Glühbirnen versteckt unter Lampenschirme, aber Ingo Maurer fand natürlich die Glühbirne als solche sehr großartig und hat sie gedoppelt und damit auch nochmal erhöht.
Vielen Lampen hat er auch skurrile Namen gegeben. Welche gehören denn für Sie noch zu den persönlichen Favoriten? Jetzt nehmen wir mal den Designklassiker Balb aus.
Es gibt ein Pendant, das heißt Eclipse, Ellipse, und das sind zwei Scheiben, die beleuchtet werden und einen so starken Schlagschatten werfen. Diese Leuchten dann aber auch noch eine Drehbewegung erhalten, sodass diese Licht und Schatten ineinander auch sich verschränken. Und das ist eine fast kosmische Lampe, wo man sofort natürlich an das Sonnensystem denkt und an Tag und Nacht und an Gestirn. Und so dieser Anspruch auch, durchaus auch mal an Himmelskörper zu denken und zu verweisen, das hat Ingo Maurer auch öfter gemacht. Also das ist auch etwas, was ihn auszeichnet, und das wäre auch ein schönes Beispiel.
Ingo Maurer hat ja auch Lichtinstallationen im öffentlichen Raum entwickelt, in München zum Beispiel an drei U-Bahnhöfen. Die Absicht dahinter, die Stimmung der Fahrgäste, die oft von einer Haltestelle zur anderen hasten, zu heben und ihnen ja Momente der Schönheit zu gönnen. Hat er das erreicht?
Ja, also in meiner Perspektive hat er das sogar sehr gut erreicht. Ingo Maurer hat ab den 80er Jahren immer mehr Licht auch installativ gedacht und auch Konzepte für Räume entwickelt. Und dazu gehören private Räume, aber auch öffentliche Räume. Und die U-Bahn-Haltestellen, die Sie jetzt nennen, die wirken über Farbe und über Spiegelungen oder eben auch über überdimensionierte Lampenkörper. Westfriedhof zum Beispiel sind Halbkugeln, die in einer wirklich großen Dimension verschiedene Lichtfarben werfen. Und dadurch werden diese langen Bahnsteige rhythmisiert. Und die Menschen in diesen Stationen fühlen sich eben nicht mehr verloren, wie das ja an vielen Orten der Fall ist, sondern sie sind sozusagen wie auf einer Bühne und können auch durch das Erlaufen dieser Station verschiedene Lichterfahrungen machen. Und dieses, ich sage es mal, ganzheitliche Raumdenken, wo der Mensch immer im Mittelpunkt steht, das ist etwas, was Ingo Maurer wichtig war. Und ich glaube, dass es ihm auch sehr gut gelungen ist. Also diese Bahnhöfe, in meiner Wahrnehmung, rufen die sehr viel Begeisterung hervor.
Einen Lichtmacher nannte sich Ingo Maurer. Dass er mehr als das war, haben wir von der Kunsthistorikerin Angelika Nollert erfahren, die gerade eine Retrospektive in der Pinakothek der Moderne in München kuratiert. Sie ist dem gestern mit 87 Jahren gestorbenen Ingo Maurer gewidmet. Ihnen, Frau Nollert, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank, Frau Brinkmann.
In Frankreich, wohin ihn der französische König François Ier 1517 einlud, verbrachte Leonardo da Vinci die letzten 3 Jahre seines Lebens. In einem kleinen Landschloss bei Amboise an der Loire zeichnete er Gebäude, er entwarf Gerätschaften und Brückenkonstruktionen, er plante Renaissancefeste und er malte bis zuletzt. Dass Frankreich die größte Ausstellung zum Werk Leonardos ausrichten wollte, ist nachvollziehbar. 10 Jahre lang dauerte die Planung der Schau. Jürgen König war für uns im Louvre.
62 Werke Leonardo da Vincis werden im Louvre gezeigt, darunter 11 Gemälde, von jenen 15, die Leonardo insgesamt als gesichert zugeschrieben werden. Schon allein das macht die Jubiläumsausstellung zu einem Großereignis der Kunst, auch wenn der Salvator Mundi nicht gezeigt wird. Bis zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dieser Weltenerlöser, das zuletzt für 450 Millionen Dollar nach Abu Dhabi versteigerte und damit teuerste Gemälde der Welt, könnte in Paris zu sehen sein, obwohl es in der Kunstwelt große Zweifel daran gibt, ob wirklich Leonardo es gemalt hat. Doch auch so ist man im Louvre mehr als stolz auf das Erreichte, zumal auch aller Streit wegen verweigerter italienischer Leihgaben der Vergangenheit angehört, seit in Italien die Sozialdemokraten in der Regierung sind. Kurator Vincent de Lieuvin.
Alors je sais que l'attention des journalistes s'est focalisée sur les problèmes, mais
ich weiß natürlich, dass die Aufmerksamkeit der Journalisten vor allem den Schwierigkeiten gegolten hat, die es gab, auch den diplomatischen Spannungen, aber ehrlich gesagt, tatsächlich haben wir das Wesentliche erreicht und sogar ziemlich leicht. Denn auch unsere Kollegen in Italien, in Großbritannien, alle waren sich einig, dass die große Jubiläumsausstellung nur in Paris stattfinden kann. Einfach weil sich in Paris das meiste von Leonardo befindet. Allein 5 Gemälde, 14 Zeichenhefte, in ganz Frankreich rund 4000 Manuskriptseiten und Zeichenblätter. Also allein das ergibt schon ein ziemlich vollständiges Bild von ihm. Einige Gemälde seien tatsächlich nicht freigegeben worden, sagt Vincent de Lieuvin, aber er verstehe das. Holztafeln seien extrem empfindlich, Farbpigmente könnten abbröckeln. Es wurde uns manches verweigert, ja, aber das ist auch ganz normal. Wir im Louvre geben unsere Gemälde von Leonardo auch nur in großen Ausnahmefällen heraus. Diese Werke sind über 500 Jahre alt, die schickt man nur mit größter Vorsicht auf Reisen und nur aus sehr guten Gründen. Der Rundgang durch die Ausstellung folgt der Chronologie. Gezeigt werden Entwürfe und Skizzen, Studien, etwa zu Händen, Muskeln, Kopfformen, zum Faltenwurf von Gewändern, zum Flug der Vögel. Begriffen und präsentiert werden diese Zeichnungen als Vorstufen der Gemälde. Das ist der Kerngedanke der Ausstellung. Vincent de Lieuvin.
Et c'est vrai que c'est une idée qui vient à l'encontre de ce que j'ai souvent lu sur Léonard de Vinci.
Man kann oft lesen, Leonardo habe sich als Künstler vor allem der Zeichnung zugewandt und darüber hinaus die meiste Zeit mit wissenschaftlichen Studien für sein intellektuell ausgearbeitetes Weltbild verbracht. Aber die Studien der Vorarbeiten zu seinen Gemälden beweisen das Gegenteil. Leonardo hat die meiste Zeit seines Lebens gemalt und hat immer wieder versucht, seine Überlegungen zur Form, seine Studien der Natur, überhaupt seine wissenschaftlichen Erkenntnisse in seine Gemälde zu übertragen, sie darin zum Ausdruck zu bringen. Für uns ist das der zentrale Punkt der Ausstellung, die Gemälde wieder in den Mittelpunkt seines Lebens und seiner Studien zu rücken, für die der Akt des Malens der wichtigste Moment überhaupt war. Die Arbeiten Leonardos werden immer im Wechsel präsentiert, sodass man in den Gemälden die Erkenntnisse aus den Studien der gezeichneten Skizzen wiederfinden kann. Großformatige Zeichnungen probieren verschiedene Bildkompositionen aus, die wiederum in Gemälden weitergeführt werden. So kann man Da Vincis Schaffensprozess konkret nachvollziehen. Gleichzeitig bleibt das Geheimnisvolle seiner Bilder immer bestehen. Die Felsgrotten-Madonna, das Bildnis Johannes des Täufers, die heilige Anna, die Jungfrau mit dem Kind, La Belle Ferronnière. Es ist dies die umfangreichste Leonardo-Ausstellung, die es je gab, und sie ist großartig.
Wer die Jubiläumsschau sehen möchte, hat dafür Zeit bis zum 24. Februar im Pariser Louvre.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Zeit der großen Unternehmen als Mäzene von Kunst und Kultur ist in Deutschland vorbei. Immer stärker werde die Kunst von mittelständischen Firmen gefördert. Das besagt eine Studie des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft. Franziska Ritter.
Bei Spenden und Sponsoring für Kunst und Kultur geht der Trend zu überschaubaren Beträgen von bis zu 10.000 Euro. Die Fördersummen sind laut den Studienautoren in den vergangenen 10 Jahren zurückgegangen. Heute engagieren sich Firmen verstärkt mit Sachleistung und ehrenamtlicher Tätigkeit. Musik, Theater, Geschichte und Denkmalpflege seien weniger gefragt. Es fließen mehr Fördergelder in die kulturelle Bildung, interkulturelle Austauschprojekte und Stadtteilarbeit. An der Befragung haben sich mehr als 200 Unternehmen beteiligt, die Kulturprojekte fördern. Jedes 10. davon kommt aus den 9 Bundesländern.
Die Schauspielerin Billy Zöckler ist tot. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb sie bereits in der vergangenen Woche. Ihre Paraderolle war Sekretärin Edda in Helmut Dietls Kir Royal.
Hello, hello New York. This is Munich, West Germany. The office of Mr. Schimmellos. Mr. Schimmellos wants to speak to Mr. Rosenschitz, please.
Billy Zöckler wurde 70 Jahre alt. Ein Stück legendärer Musikgeschichte ist jetzt auf YouTube zu sehen. Ein Video, in dem Bob Dylan gemeinsam mit Johnny Cash Wanted Man singt. Dylan hatte den Song 1969 für Cashs Album At St. Quentin komponiert. Das nun veröffentlichte Demo zeigt die beiden Musiker in einer Studiokulisse. Cash fragt seine Frau June Carter, ob sie das Stück mag.
Be sure that Bob puts a melody for that song that Wanted Man did for you.
Oh yeah, I have to. I forgot the melody.
Und sie antwortet höflich, ich will dich ja nicht stören, Schatz, aber du hast die Melodie vergessen. Das Augsburger Brecht-Festival wird künftig von Jürgen Kuttner und Tom Kühnel geleitet. Die beiden haben gemeinsam lange an der Berliner Volksbühne zusammengearbeitet und wechselten nach dem Abgang von Frank Castorf zum Deutschen Theater. Das Programm des nächsten Brecht-Festivals wird im Dezember vorgestellt. Das Festival selbst beginnt im Februar.
Japan, dieser schmale Inselstaat, ist mit seinen knapp 130 Millionen Menschen eines der bevölkerungsreichsten Länder der Erde, ultramodern und zugleich die älteste Erbmonarchie der Welt. Naruhito ist der 126. Kaiser in Folge. Seit Mai gab es verschiedene Zeremonien, aber alles steuerte auf den heutigen Tag zu. 2000 nationale und internationale Gäste, Staatsoberhäupter und Hochadel waren anwesend, als der neue Tenno auf einem 6,5 Meter hohen Thron seine Regentschaft verkündete. Mike Sprotte ist Japanologe an der Freien Universität Berlin. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben, bei uns vorbeizukommen. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Die Inthronisierungsfeier ist von den Medien weltweit übertragen worden und selbst wenn man absolut nichts übrig hat für Königshäuser, zieht einen dieses schleppende Ritual ja doch ganz merkwürdig in Bann. Diese übergroßen, offenen Schuhe, die der Kaiser trägt, das braun-orangene Gewand, eine Art Schleppe, die von einem alten Mann hinter ihm hergetragen wird. Wie, Herr Sprotte, wirken diese Bilder auf Sie?
Natürlich ist das ein Beispiel für eine große Entschleunigung, andererseits ein Beispiel für eine lange kulturelle Tradition des Landes. Die Zeremonie geht zum Teil zurück auf die japanische Geschichte des 9. Jahrhunderts. Und insofern ist es ein Ausdruck von großer kultureller Bedeutung.
Wenn man als europäischer Zuschauer nicht versteht, was da genau vor sich geht, dann wundert es ja eigentlich nicht. Wie geht das den Japanern? Erschließen sich Japanern diese Abläufe ganz selbstverständlich? Also zum Beispiel dieses extrem langsame Lüften des Thronvorhangs oder die Throninsignien zu erhalten, sie aber nicht anschauen zu dürfen?
Im Prinzip ja, denn so neu ist diese Zeremonie wiederum nicht. Die letzte hat 1990 stattgefunden bei der Thronbesteigung des Vaters, des gegenwärtigen Tenno. Und insofern ist das noch in Erinnerung. Die Überraschung, was da passiert, war 1990 sehr viel größer, da deren Vorgänger die Zeremonie 1928 war. Und das hat niemand wirklich mehr mitbekommen. Das ist dann mediale Übertragung. Das Fernsehen berichtete schon 1990 live. Allerdings ist es tatsächlich so, dass die japanischen Radio- und Rundfunkmoderatoren selbstverständlich erklären, was im Einzelnen zu sehen ist, welche Bedeutung das Personal um den Tenno herum hat, was neben ihm aufgestellt wird an Gegenständen, eben Teile der Reichsinsignien und die Staatssiegel, welche Bedeutung die Kleidung hat, die er trägt und so weiter.
Ist denn trotzdem etwas in der Zeremonie verändert worden von Naruhito, weil er es eben ist, also der neue Kaiser?
Nein, da ist nichts verändert worden. Wenn man sich die Zeremonie 1990 ansieht und mit der heutigen vergleicht, wird man feststellen, dass sie weitgehend gleich abgehalten wurde. Der Unterschied ist lediglich wetterbedingt. Es hat heute geregnet in Tokio, was dazu führte, dass man sich Sorgen machte, ob denn die Instrumente, die das Personal um den Kaiser herum im Vorhof trug, die Waffen und so weiter, dem Regen standhalten können und ob die Fahnen, die aufgestellt wurden, Banner Japans, des Kaiserhauses, ein Sonnenbanner, ein Mondbanner und so weiter, nicht wegfliegen.
Es wurde ja dann bemerkt, zumindest in den internationalen Medien, dass mittags dann doch die Sonne aufgezogen ist. Da findet man ja fast Bereitschaft, irgendwie an symbolhafte Zeichen zu glauben. Ist das in Japan ähnlich empfunden oder gesehen worden?
Meines Wissens hat das keine Bedeutung gespielt. Im Prinzip ist der Oktober als ein vergleichsweise sonnenreicher Monat bekannt. Insofern ist eher der Regen die Ausnahme. Wir wissen allerdings, dass Japan gerade im Oktober ja von einem schweren Taifun getroffen wurde, der dazu führte, dass das Verkehrskorso des Kaisers abgesagt wurde, beziehungsweise auf den 10. November verschoben. Insofern würde ich nicht zu viele Zeichen sozusagen sehen in diesen wetterbedingten Veränderungen.
1500 Jahre alt ist die japanische Monarchie. Wie, Herr Sprotte, passen dieses uralte Zeremoniell und die Vorstellung, der Kaiser stamme von der Sonnenkönigin ab, mit der Modernität des Landes zusammen? Japan ist ja eine hochtechnologisierte Nation.
Die Bedeutung des Kaiserhauses hat über die Jahrhunderte unterschiedliche Brüche erlebt. Und wir bewegen uns hier natürlich im Bereich der Mythologie, wenn wir sagen, er sei der 126. Tenno seiner Dynastie. Denn da beziehen wir uns auf eine sehr mythische Thronbesteigung im Februar 660 vor unserer Zeitrechnung des mutmaßlich ersten japanischen Tenno, des Jimmu Tenno. Und von dem eben behauptet wird, er ist ein Nachfahre der Sonnengottheit Amaterasu Omikami. 1945 bzw. 47 ist eine ganz entscheidende Bruchstelle in dieser Sichtweise. 1945 hat Japan den Asiatisch-Pazifischen Krieg verloren. Es setzte ein weitgehender Demokratisierungsprozess ein. Am 01.01.1946 war der Großvater des gegenwärtigen Tenno, der Showa Tenno, veranlasst, in einer in deutscher Übersetzung etwas schräg klingenden Menschlichkeitserklärung deutlich zu machen, er sei keine Gottheit. Das war eine Forderung der vorwiegend amerikanischen Besatzungsmacht natürlich. 1947 wurde die kaiserliche Familie reduziert auf die Kernfamilie des Tenno und seiner Brüder. Das heißt, Seitenlinien des Kaiserhauses wurden ausgeschlossen. Der Adel, der japanische Adel, wurde abgeschafft. Und insofern wird im Westen vorwiegend von einer Göttlichkeit gesprochen. Die Zeremonien sind stark religiös konnotiert, zum Teil erklärbar aus der Doppelfunktion des Tenno. Im japanischen Kontext. Er ist einerseits als Symbol des japanischen Staates und der Einheit des japanischen Volkes, wie es die japanische Verfassung bezeichnet, also ein Vertreter des Staates, ohne politisch zu werden, und auf der anderen Seite durch die Tradition Oberpriester der japanischen Religion des Shinto. Das führt uns zu drei Konstanten in der japanischen Geschichte und Kultur letztlich. Es ist einerseits also diese Religion des Shinto, die seit frühen Jahrhunderten besteht, andererseits seit der Einführung des Buddhismus in Japan im 6. Jahrhundert der Buddhismus, und dann ist es das Kaiserhaus, das nach wie vor Bestand hat, trotz der veränderten Rolle.
Die Inthronisierung des 126. japanischen Kaisers ist ein exotisch anmutendes Weltspektakel. Über die Bedeutung der Rituale und Traditionen habe ich mit dem Japanologen Mike Sprotte gesprochen. Herr Sprotte, danke schön für den Besuch im Studio.
Sehr gerne.
Drei Jahrzehnte lang war Helge Achenbach der vermutlich bestverdienende Kunstvermittler Deutschlands. Er sorgte dafür, dass an den Wänden großer Banken, Versicherungen und Unternehmensgruppen repräsentative Bilder hingen. Milliardären wie der Aldi-Erbe Bertolt Albrecht engagierten Achenbach für den Aufbau ihrer privaten Kunstsammlung. Die Provision, die er für seine Einkäufe erhielt, fand Achenbach nicht angemessen, und also fing er an, Rechnungen zu frisieren. Der Betrug floh auf und Helge Achenbach wanderte für 4 Jahre ins Gefängnis. Seit einem Jahr ist er frei und bringt sich nun mit seinen Memoiren wieder ins Gespräch. Der Kunstkritiker Carsten Probst hat die Bekenntnisse eines Kunsthändlers gelesen. Das Wort Selbstzerstörung steht darüber. Das klingt ja, Carsten Probst, nach Zerknirschtheit und Reue. Die darf sicherlich nicht fehlen, aber nehmen Sie dem Kunst Berater Achenbach die große Läuterung ab?
Ja, also zerknirscht ist er schon. Die Frage ist, die sich auch bei der Lektüre dieses Buches stellt, warum ist er zerknirscht? Also er schildert ja sehr ausgiebig in diesem Buch, wie er von heute auf morgen ins Gefängnis gewandert ist, am Flughafen abgefangen, dann seine Firma aufgelöst, seine Wohnung, alle seine Wertgüter gepfändet. Also da ist Zerknirschung natürlich glaubwürdig und auch, finde ich, nachvollziehbar. Die eigentliche Tat, das ist ihm also sehr wichtig, die sehr ausgiebig noch einmal aus seiner Sicht darzustellen. Und er sagt auch, das ist ganz anders, als es im Urteil dargestellt wurde, im Gerichtsurteil. Also er schildert das so, dass er fast um Verständnis wirbt. Die ausgehandelten Provisionen mit den Albrechts, mit den Böhringers, mit den Viehhofs, das sei eben alles nicht kostendeckend gewesen. Naja, dann ist man schnell mal dabei, die Beträge auf den Rechnungen zu ändern. Das erscheint dann so ein bisschen wie ein Kavaliersdelikt. Am Ende hätten ja auch alle keinen Verlust gemacht, sondern die Werke seien ja im Wert gestiegen und so weiter. Also warum dieses ganze Theater? Das sind doch alles psychologische Sachen gewesen. Und ein bisschen schimmert also durch, dass das auch alle im Betrieb ja so ein bisschen so machen. Also wir haben ja jetzt heute gerade ganz aktuell die Anklage gegen den Berliner Galeristen Michael Schulz, der auch mit Rechnungsbetrug und Fälschungsverkauf und so weiter festgenommen worden ist. Also wir sehen bei Achenbach insgesamt so eine gewisse Lamoyanz über sein hartes Schicksal schon hindurchschimmern.
Die Lust am Luxus, die hat er nie verhohlen. Er ist heute 66 Jahre alt. Wie denkt er denn über die Geltungssucht, das ganze Preistreiben, die Karriereförderung, die er betrieben hat?
Ja, vielleicht ist ganz interessant, finde ich, wie Achenbach seine Tätigkeit als Kunstberater selbst beschreibt. Also so wie er es darstellt, hat diese Tätigkeit also Ähnlichkeit mit dem, was wir eigentlich von Maklern kennen. Er tut irgendwo auf der Welt eine Sammlung auf oder Sammlungen, Kunstsammlungen, die irgendjemand aus finanziellen Nöten verkaufen muss. Dann kann er den Preis drücken und kann es dann sozusagen kostensteigernd auch wieder weiter vermitteln. Seine Beratertätigkeit besteht quasi dann darin, dass er wohlhabenden Sammlern, die eigentlich relativ wenig Ahnung von Kunst wahrscheinlich haben, darin berät, welche Werke sie dann gut auswählen können, damit es gut zu ihrer Außenwirkung zum Beispiel passt. Also wir können sagen, für ihn war offenkundig das Kaufen und Verkaufen so eine Art Sucht. Das beschreibt er immer wieder, also diesen Erfolg des Geldes, die Umgebung der High Society, die Promis, die in seinen Restaurants gegessen haben, die er dann gleich eröffnet hat, die vielen Filialen seines Geschäfts, die er aufgemacht hat. Das hat ihn sozusagen verführt. Er findet sich als einen Verführten, der vielleicht jetzt ein wenig geheilt wird, aber am Ende gilt dieses Buch, das wir dann vor uns haben, doch wieder der Herstellung seines guten Rufes. Und letztlich, ob jetzt er von seiner Geltungssucht befreit ist, wir wissen es nicht.
Würden Sie denn sagen, die Memoiren bieten einen realistischen Einblick in das Getriebe des Kunstbetriebs?
Helge Achenbach als Whistleblower sozusagen, das wäre es eigentlich. Da würde sich das Buch wahrscheinlich noch besser verkaufen, aber ich glaube, da müsste er wirklich auswandern.
Da war er vorsichtig, also er hat keine Namen genannt.
Nein, er nennt schon Namen, aber es gibt auch so einige Blicke zurück im Zorn. Er sagt ja, dieses Haifischbecken des Kunsthandels, davon hat er auch genug, er will das alles nicht mehr. Aber zum Beispiel gibt es dann auch so kleine Einblicke, die sind wirklich ganz interessant zu lesen, wie sich so verschiedene Akteure um die fettesten Brocken an Sammlungen, die da auf den Markt kommen, dann balgen, zum Beispiel die Sammlung eines Bankiers, um die er sich dann mit dem Galeristen Carsten Greve duelliert hat, oder Jörg Immendorfs Tricksereien um seine Affenskulpturen, zu diesen wirklich großen Themen des Kunsthandels, um die es jetzt wirklich, also die justiziablen Themen, Geldwäsche, Hehlerei, illegale Preisabsprachen, Raubkunst, Terrorismusfinanzierung und so weiter. In diesem Buch finden Sie nichts dazu. Und er prahlt in gewisser Weise auch damit, dass er in dieser Szene groß gewesen ist, die Nummer eins sozusagen. Aber andererseits, wenn es um solche Informationen geht, gibt er sich plötzlich ganz klein und weiß also eigentlich von nichts. Also wer einen richtig intimen Blick in den Kunstmarkt bekommen möchte, wird hier eigentlich eher nicht fündig, für mein Gefühl.
Spricht er in seinem Buch auch darüber, wie er heute lebt?
Ja, also ganz bescheiden. Er ist ja in dieser Einliegerwohnung im Haus von Günter Wallraff untergekommen in Köln, Ehrenfeld. Das hat er auch schon in verschiedenen Interviews vorher verbreitet. Er hat eine neue Freundin, bekennt er, und er kümmert sich jetzt um eine Non-Profit-Organisation für geflüchtete Künstler. Das alles ist also ganz ehrenhaft. Aber es reizt ihn offenkundig auch immer noch, doch mal wieder auf das große Parkett zurückzukehren. Da hat er wohl jetzt das ein oder andere Angebot sogar.
Helge Achenbach hat etwa 20 Millionen Euro Schulden, die er abtragen muss oder will vielleicht auch. möchte er denn wieder als Berater tätig werden? Sie haben eben schon angesprochen, dass es da etwas winkt.
Es scheint ihn zu reizen. Es gibt dann so eine Passage, wo er sagt, der Günter Wallraff, der rate ihm da also ständig von ab, dahin wieder zurückzukehren in dieser High Society und das Dealen mit Kunst wieder anzufangen. Man weiß jetzt inzwischen, dass er wohl auf einen großen Deal hofft. Da ist von einem saudischen Prinz mit einer riesigen Finca auf Mallorca die Rede, der wohl 50 Millionen Euro für Kunst ausgeben möchte. Und dadurch könnte er sich dann vielleicht mittelfristig doch wieder schuldenfrei machen. Sicherlich für seine Resozialisierung wäre das ein großer Anreiz. Aber ich glaube, das müssen wir ihn einfach ihm selbst überlassen.
Der Kunstberater und Händler Helge Achenbach hat seinen Aufstieg in die Welt der Milliardäre und seinen sozialen Absturz in einer Autobiografie verarbeitet. Mit Carsten Probst habe ich über die Selbstzerstörung betitelten Bekenntnisse gesprochen. Besten Dank dafür.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Mehr Flugstolzwagen, titelt die Tageszeitung Die Welt. Doch denjenigen unter Ihnen, die voller Vorfreude denken, endlich polemisiert da mal jemand gegen die spaßverderberische Flugscham, müssen wir sagen, zu früh gefreut. Tatsächlich bespricht der Weltautor Dirk Schümer die Ausstellung »Die Welt von oben« im LA8 in Baden-Baden, einem Museum, das den Wechselwirkungen zwischen Technik und Kunst nachgeht. Nachvollziehbar, so Schümer, dass die frühesten Visionen aus der Höhenluft nicht der Empirie, sondern der künstlerischen Fantasie entsprangen. Lange vor den ersten Gleitfliegern und Doppeldeckern war es der Spanier Francisco de Goya, der in irritierenden Stichen Menschen als Rieseninsekten über die Wolken schickte, der humane Teufel durch Höllengewitter abfliegen ließ und gemarterte Kreaturen zum Zappeln an Leinwandschwingen festband, begleitet vom höhnischen Kommentar »Gute Reise«. Die Welt von oben greift bis zum Ersten Weltkrieg aus, in dem die Flugzeuge militärische Bedeutung erlangten, während zugleich die Träume vom friedvollen Fliegen im Schlachtgedröhn verflogen. Was die mutigen und stolzen Pioniere allesamt unterschätzt hatten, über den Wolken ist auch die Unfreiheit grenzenlos, resümiert der Weltautor Schümer. Besuchen wir als nächstes mit der Süddeutschen Zeitung die Ausstellung »Making Van Gogh – Geschichte einer deutschen Liebe« im Frankfurter Städelmuseum. Laut Kia Wahland wurde Vincent van Gogh durchaus gegen seinen Willen schon zu Lebzeiten zu einem Verrückten stilisiert. Für den Kunstkritiker Albert Aurier etwa war van Gogh eine Art trunkener Riese. Was die Kunstinteressierten in Deutschland begierig aufgriffen, so Wahland. Spätestens seit der Kunsthistoriker Julius Meyer-Gräfe begonnen hatte, Van Gogh als brutalen Barbaren zu feiern und ihn dann sogar als Christus der modernen Kunst bezeichnete, war es hierzulande um die Trennung von Person und Werk geschehen. Die Idee eines sich quälenden, genialen Außenseiters beförderte Van Gogh nicht ins Abseits, wie er das selbst befürchtet haben mochte. Im Gegenteil, diese Sichtweise wurde in Deutschland zur Bedingung seines Aufstiegs. Kia Wahland in der SZ. Haben Sie Lust auf eine dritte Ausstellung? Dann schlagen wir die Tageszeitung auf. Katrin Bettina Müller bespricht, stilistisch eher lahm als kämpferisch, Kampf um Sichtbarkeit. Eine Ausstellung in der Alten Nationalgalerie in Berlin, die um das Vergessen von Künstlerinnen kreist, wie es in der Taz heißt. Die Schau, hebt Müller hervor, ist Teil einer Revision der eigenen Sammlung, die eben auch Schwächen eingestehen und Fehlstellen markieren muss. Nur 2% der Werke im Bestand vor 1919 stammen von Künstlerinnen, ausgestellt davon wurden noch weniger. Dabei hatte es selbst im 19. Jahrhundert schon eine größere Präsenz von Künstlerinnen gegeben. Katrin Bettina Müller in dem Taz-Artikel »Revision einer Sehschwäche«. Falls Sie meinen, jetzt reicht's aber mit den Ausstellungsbesprechungen, stimmen wir Ihnen zu und schlagen die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf, in der Dietmar Dart den Film »Terminator Dark Fate« von Regisseur Tim Miller bespricht. Der Regisseur Tim Miller weiß Bescheid darüber, worum es bei Terminator-Filmen zu gehen hat. Er dient dem Rezept mit Apothekerredlichkeit. Hiebe und Stiche, Hubschrauber, Tanklöschfahrzeuge, Kollisionen, Ölschäden, Kurzschlüsse, Bergungsmanöver, Auffahrhumor, Quetschungen, Prellungen, Ballistik und Stacheldrahtkritik kommen zu ihrem Recht. Vor allem aber räumen das Drehbuch und Millers Inszenierung alles aus dem Weg, was die Sicht auf die größte Stärke des Terminator-Bilderkosmos blockieren könnte. Dass darin Leiber konkret vorführen, was sich zwischen Seele und Sachzwang abstrakt, in der komplett durchtechnisierten Welt der Gegenwart dauernd sozial abspielt. Terminator Dark Fate, für Dietmar Dart offenbar ein Haut-drauf-Film von erheblicher Relevanz. Okay, das war die letzte Besprechung für heute, das können Sie uns glauben. Wir halten uns nämlich verlässlich an den Titel einer Rubrik in der Welt. Er lautet Ein Mann, ein Wort.